Nasdaq all-time high, ololololol.
Wie steht deine Frau / Verwandtschaft zum Thema Finanzen?
Dittiger-Chips!
Ich habe einen YOLO-Trade gemacht.
Deine ETF-Suche und das neue Produkt hat eine Sache, die ich bisher an allen existenten Produkten massiv vermisst habe.
Marktgeflüster.
Hallo und herzlich willkommen zum Marktgeflüster-Podcast Nummer 79. Holger, wie geht's dir?
Einen wunderschönen...
Mach ruhig, sorry. Ich sehe nur hier gerade im Skript hast du geschrieben, Thomas, wie geht es dir?
Ja, ich wollte das jetzt mal fragen. Ich wollte mich gerade schon ansetzen. Also, gut. Im Skript steht drin, ihr wisst ja, liebe Community, wir skripten den Podcast komplett durch. Also jedes einzelne Wort, das wir sagen, steht eigentlich da drin. Und hier steht, Thomas, wie geht es dir? Und das wollte ich eigentlich fragen. Aber jetzt beantworte ich erstmal die Frage. Mir geht es wunderbar, Thomas. Ich habe zwar diese Woche interessante Erlebnisse gemacht, interessante Menschen beobachtet. Mhm. Es gibt ja... Ja, kann ich mal bei Gelegenheit wann anders vielleicht erzählen. Aber du hast auch interessante Erfahrungen gemacht, oder? Oder wie geht's dir? Sagen wir mal so. Weil du hast Scheiße reingeschrieben.
Tatsächlich, ja. Ich fühle mich gerade wie ein frisch gewordener Zwillingsfamilienvater, denn ich kenne da jemanden, der da eine ziemlich harte Phase durchlebt hat. Und ich möchte
durchlebt.
Mich ansatzweise
ich glaube,
vergleichen.
Ist nicht vorbei. Nicht vorbei.
Durchlebt. Es ist nicht vorbei. Okay.
Mit dem Präsens.
Tatsächlich hatte ich ein bisschen unruhige Nächte, weil viel gearbeitet, weil wir jetzt gestern, also heute ist Freitag, also heute eigentlich, aber wenn ihr das hört, gestern, neues Produkt gelauncht haben und am Sonntag kommt dazu auch ein Video. Das ist unser Portfolio Wealth Tracking Tool. Du bist natürlich schon im Loop, hast es dir natürlich gleich schon mal angeschaut und uns ein nettes Testimonial gegeben. Danke dafür nochmal, du Finfluencer.
Immer gerne.
Und aber wie das bei Four Launches immer so ist, man muss halt 1000 Sachen noch machen und ja.
Ja, na, erstmal bei der Gelegenheit möchte ich sagen, also ich habe jetzt überrascht getan, weil ich wusste nicht, wie weit du bekannt geben möchtest, dass ich schon im Loop war. Aber ich finde das ganz, ganz toll, wie sich Finanzfluss da weiterentwickelt. Also jetzt erst die innovative ETF-Suche und jetzt eben dieses neue Produkt, das Portfolio-Tracking-Tool in Kombination mit der Suche, sowas hat es noch nie gegeben. Also finde ich großartig. Finde ich wirklich, wirklich großartig.
Ja.
Gutes Alleinstellungsmerkmal.
Danke, Holger, dass du mich jetzt in eine sehr, sehr unangenehme Situation manövrierst. Den Zuhörern dürfte nicht entgangen sein, dass es hier... dass hier sehr, sehr viel Ironie mitschwingt. Tatsächlich wurden wir mal von einem anerkannten Branchenblatt oder Branchenzeitschrift benannt, als dass wir jetzt mehr in die Fintech-Richtung gehen und dem ist auch nicht so schlecht. Und jemand aus diesem Bereich, den ich namentlich jetzt nicht nennen will, und hat dann öffentlich gegen uns gestänkert, dass in unserer ETF-Suche überhaupt nichts Innovatives ist und dass es überhaupt kein Fintech ist. Und tatsächlich waren die Worte aber vom Journalisten und nicht von mir. Ich habe mich nicht als innovatives Fintech bezeichnet. Aber ja,
ich habe es ja gemacht. Das war
du auch hast es
von
gemacht.
Mir überhaupt genau. Nicht sarkastisch, sondern wirklich ernst gemeint. Weil ich finde deine ETF-Suche und das neue Produkt hat eine Sache, die ich bisher an allen existenten Produkten massiv vermisst habe.
Das Blau.
Das meine ich wirklich ernst. Ich mag einfach Blau. Ich mag einfach Blau und ich mag einfach andere Farben nicht. Blau ist die tollste Farbe der Welt. Und finde ich gut. Also darf ich da eine Frage stellen?
Natürlich.
Ich hoffe, dass das jetzt nicht dir zu nahe schreitet.
Nein, alles gut.
Das ist tatsächlich nicht abgesprochen. Okay. Wenn ich auf diese Seite gehe, die ich einen ersten Einblick davon bereits bekommen durfte, dann steht ganz unten, dass es auch eine App geben wird.
Ja, tatsächlich.
Wird das Logo der App blau?
Das kann ich dir noch nicht sagen, aber bestimmt. Ich weiß es nicht, aber bestimmt warum.
Weil ich das auch gut finde.
Sag nicht, du gehörst zu den Leuten, die ihre Apps nach Farben anordnen auf dem Handy. Doch, ja.
Thomas, das Schlimmste für mich in den letzten Monaten, meine allerschlimmste Erfahrung war, als Twitter seine App von blau auf schwarz gemacht hat, weil es mein komplettes Layout, was ich über Monate aufgebaut habe, zerstört hat. Also ernsthaft, Ironie, okay. ist todernst gemeint.
Sehr gut,
ist,
dann muss ich das mal Tommy schicken, Principal Engineer bei uns, schon seit Ewigkeiten im Team. Und der hat irgendwann auch mal angefangen, seine Apps farblich zu sortieren. Also das ist echt, ich wusste nicht, dass es mehr als einen Mensch auf der Welt gibt, der das tut.
Werbung.
Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbehinweis auf den Partner dieser Folge. Und das ist Scalable Capital. Hier haben wir nochmal ein spezielles Thema, was wir auch schon öfters im Podcast besprochen haben, nämlich Zinswende. Die bleibt bei Scalable nämlich zunächst einmal aus. Es gibt für Neukunden weiterhin 4% Zinsen pro Jahr, gezahlt von der Baader Bank für 4 Monate bis zu einem Vermögen von 1 Million Euro Guthaben. Die genauen Konditionen findest du unter scalable.capital/Zinsen und im Paket gibt es dann auch noch die Trading Flatrate, die ihr schon kennt, sowie Portfolioanalysen und weitere Features. Ein attraktives Paket für all diejenigen, die ihr Geld eigenständig und aktiv managen möchten. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Aber okay, ja, dann freue ich mich natürlich, dass unsere App dann in ein paar Monaten, ne, die den Platz von Twitter einnehmen wird bei dir.
Kannst genauso oft reinkommen.
Wird genauso spannend.
Ich hätte gern, dass du mir unterschreibst, dass es binnen exakt 5 Tagen gemacht wird, dass die App da ist.
Das ist unmöglich.
Ich will das aber haben.
Dann vielleicht schaffen wir es, dir einen Proxy reinzustellen oder so, dass du nur das Icon hast. Also
ich werde da mal was vorformulieren und dir schicken. Nein, Spaß. Also ich freu mich wirklich, wenn das blau wird. Schwarz wäre auch okay. Das würde mir das Twitter-Problem dann beheben. Aber
weißt du, wir hatten ja auch schon mal die Problematik. Ich weiß nicht, ob ich das hier ansprechen darf oder nicht. Aber du bist ja in unserem Discord unterwegs. Und wir haben ja dann Marktgeflüster-Chat oder Channel, wo wir uns dann austauschen mit allen Beteiligten. Johannes, der schneidet, Flo, der manchmal einspringt, Markus, der manchmal für mich einspringt und so weiter, den ganzen Beteiligten. Und wenn wir uns irgendwie einig sind und so, haut Holger immer ein Herz drunter. Allerdings sind diese Herzen blau, weil deine Lieblingsfarbe ist blau, deswegen hast du blaue Herzen. Und Arno, oder wer war das nochmal? Markus hat irgendwann angedeutet und hat gesagt, warum postet Holger immer diese AfD-Herzen?
Das ist mir auch schon mal...
Weil das scheinbar in diesen Kreisen postet man scheinbar immer blaue Herzen. Und da habe ich dich direkt in Schutz genommen und habe gesagt, das sind Finanzfluss-blaue Herzen.
Wobei du irgendwann mir mal gesagt hast, dass das Finanzfluss gar kein Blau sei, oder? Hast du nicht mal gesagt, es sei ein...
Es ist blau.
Ist es blau? Okay.
Wir hatten irgendwann mal die Diskussion über Violett und sowas, aber
ja, es genau, ist schon genau.
Blau-blau.
Nee, ich bin tatsächlich auch schon mal angesprochen worden, ob diese Herzen, weil manche machen nur grüne Herzen dann offensichtlich, wenn die für die FDP sind. Ich glaube, so funktioniert es. Aber ob ich mit Herzen eine politische Message senden will, und meine Antwort darauf ist, ich mag einfach die fucking Farbe blau.
Lass mich in Ruhe.
Lass mich mit eurem Politikzeug in Ruhe.
Ich kann sagen, das ist das Goldmann-Herz.
Stimmt.
Das immer noch in deiner Brust pocht.
Das Goldmann-Herz, das vor allem für die Schwachen schlägt.
Genau, siehst du? So, hätten wir die Herzthematik auch durch. Vielleicht, sorry, du musst mir jetzt aber einen unabgesprochenen Werbeblock zugestehen. Wir packen in die Videobeschreibung mal den Link zu unserem Finanzfluss Co-Pilot. Schaut es euch einfach mal an. Ist ein Tool, wo wir uns echt viel Herzblut reingesteckt haben. Und es ist auch erst der Start. Es sind noch viele Bugs. Das sollte ich vielleicht nicht sagen. Aber es gibt auf jeden Fall welche. Und wenn ihr welche findet, dann dürft ihr die gerne reporten. Ist auch alles kostenlos. Es gibt eine Premium-Version, aber auch die kostenlose Version, mit der kann man eigentlich alles machen. Premium gibt dann ein paar Kennzahlen mehr.
Und im Nachhinein wird euch jetzt vielleicht einiges klar. Denn vor ein paar Folgen, ich glaube, es war eine Folge mit Markus. Ich bin mir fast sicher, es war eine Folge mit Markus. Mhm. Hat er irgendwann mal gesagt, hast du vielleicht nicht gehört, ich weiß es nicht. Hat er irgendwann mal gesagt, ja, und wegen Copilot. Und meinte damit, glaube ich, irgendwas von Microsoft. Und ich bin dann voll darauf eingestiegen erstmal, weil ich dachte, jetzt wird Copilot hier ausgepackt schon. Und habe dann aber gemerkt, dass es falsch war. Und dann haben wir so ein bisschen rumgeeiert. Und wer nicht Bescheid wusste, für den hat es keinen Sinn gemacht, was wir da gesagt haben. Jetzt könnt ihr die Folge nochmal hören. Jetzt macht es vielleicht mehr Kontext.
Hört am besten nochmal alle Folgen rückwirkend durch.
Zur Sicherheit.
Zur Sicherheit.
Und die Werbeblöcke bitte ein paar Mal wiederholen. Das mag sicherlich unser Partner dann auch sehr gerne.
Ja. Denke ich auch. Sehr gut. Also, das zu dem Thema. Deswegen bin ich ein bisschen platt, aber in den nächsten Wochen sollte es besser werden. Wir wollten ja eigentlich vor Weihnachten launchen, das wusstest du ja, glaube ich. Und dann haben wir das Ganze nochmal pausiert, weil Arno da sehr pedantisch ist, was die Visuals angeht, und der Partner, den wir im Hintergrund haben. Sie arbeiten da mit einem BaFin-regulierten Kontoinformationsdienstleister, heißt das. Also jemand, der quasi Konteninformationen auslesen darf. Wir dürfen das ja nicht. Mhm. Und um dieses Tool zu füttern. Und da gab es noch so ein paar Sachen, die wir gerne angepasst hätten. Und deswegen jetzt erst der Launch, aber ich glaube, zum Jahresstart immer noch gut.
Ja, da wäre ich auch vorsichtig, weil wenn du dich da mit Arno anlegst, hast du gleich einen Diss-Track im Nacken.
So ist das. Übrigens, er hat die Marktgeflüster-Folge gehört, ich habe ihm gesagt, übrigens, du warst wieder in der Marktgeflüster-Folge. Und da hat er mir nur zurück... Schick Timestamp, ich hasse diese Mammutfolgen. Da habe ich gesagt, tut mir leid, den Service kann ich dir nicht bieten. Ich war gerade im Auto und da musste er reinhören, aber es war okay. Also, wir mussten es nicht nachträglich rausschneiden.
Das ist gut.
Übrigens ist der Track scheinbar noch draußen, auf YouTube unterwegs, denn er hat keinen Zugang mehr zum Account, kann also diesen Account nicht mehr löschen. Genau. Von daher, falls du in deiner Suche schon aufgegeben hast, hast du jetzt noch die Gelegenheit, nochmal eine Schippe draufzulegen.
Ich, natürlich der Aufruf an die Community auch, mich da entsprechend zu supporten. aber wenn wir bei der Community sind, muss ich einmal noch ganz kurz loswerden. Ich bin ein bisschen traurig und enttäuscht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, als versteht YouTube teilweise keinen Humor. Also als wir, dieser scheiß Tisch wackelt die ganze Zeit. Ich krieg die fucking Krise damit. Also ich weiß nicht, ob man das Quietschen bei dir hört. Also versteht YouTube keinen Humor. Die letzte Folge, die wir genannt haben, Bitcoin gehackt. Und ich dachte mir, es war, wenn man das liest, ist so hundertprozentig klar, dass damit halt der SEC-Account gemeint ist. Aber es gab anscheinend Leute, nicht viele, aber ein paar, die das getriggert hat. Mhm. Das sei übelster Clickbait, was man von Finanzfluss nicht gewohnt sei. Ich meine, es ist auch Marktgeflüster.
Deswegen gibt's ja Marktgeflüster.
Genau. Um die Marke nicht zu beschmutzen. Aber war ich ein bisschen traurig. Deswegen müssen wir dieses Mal einen ganz seriösen Titel nehmen, der nicht missverstanden werden kann.
Ja, wir machen die Titel immer am Ende der Folge. Deswegen mal gespannt, was wir irgendwas Hochseriöses, so nach dem Motto Neuigkeiten aus Davos oder sowas richtig Langweiliges. Ja, ich fände es auch ganz cool. Manche Leute machen sich echt die Mühe, einen Rage-Kommentar drunter zu schreiben und zu sagen, das ist eine Frechheit, das ist Clickbait, Bitcoin kann nicht gehatet werden und deswegen schaue ich mir diese Folge auch nicht an. Daraufhin habe ich mich natürlich freundlich bei den Leuten bedankt, dass sie so freundlich sind, dass trotz, dass sie sich die Folge nicht angucken wollen, bereit sind, mit unserem Content zu engagen und uns positive Signale unter dem Video dazu hat. Das freut mich immer ganz besonders. Von daher, Leute, selbst wenn ihr keine Zeit habt, euch unseren Podcast anzuhören oder anzuschauen, schreibt trotzdem einen Kommentar rein. Das geht immer.
Mir hat mal so ein Verrückter dann tatsächlich, ich habe was Ähnliches mal geschrieben, dann hat der Verrückte zurückgeschrieben, ja, ist doch super, dass ich jetzt seinen Kommentar kommentiert habe, weil dann werden ihm unsere Videos noch mehr ausgespielt und er kann noch mehr kommentieren. Awesome, ja. Aber es hat er, glaube ich, nicht verstanden.
Aber es gibt Leute, die peitschen sich halt ganz gerne selbst aus, ja.
Ja, so sollte kenne ich. Ich habe in der Realität Leute getroffen die letzte Zeit und genau das beschreibt es eigentlich ganz gut.
Peitschen sich selbst aufs. Ich bin mal gespannt, wann du eines Tages dein Vorhaben ans Licht bringst, was da so die Dinge sind, die.
Also für alle, die jetzt schon eine Vermutung haben, natürlich ist der Goldgraf Premium vor, den ich zusammen mit Dirk Müller mache, womit wir auch bei den Leuten wären, die sich selbst auch. Also okay. Nee, lass mal lieber Thema wechseln.
Goldgraf Premium vor. Gut, sehr gut.
So, also ich habe natürlich nicht Herrn Müller damit gemeint, sondern die Anleger in seinem Fonds.
Ja, ja.
Aber gut.
Kann man so stehen lassen, Holger? Du musst
es nicht so stehen lassen. Kann man so stehen lassen. Was wollen wir als nächstes besprechen, Thomas? Ich hatte gar nichts, bevor wir in diesen Podcast reingestartet sind. Und jetzt habe ich die letzten Minuten so viele tolle Sachen noch gefunden, was potenzielle Themen sind. Ich weiß gar nicht, such dir was aus.
Ja, ich habe mich auch ich habe gedacht, so, ich muss auch mir ein bisschen vorbereiten und so. Und habe dann Markus gesagt, wir können nicht zusammen essen heute. Und dann ist er mit mir sogar extra zu Beats and Roots gegangen. 5 Minuten Fußweg, dass ich mir dort was zu essen holen kann, weil er hat das schon hier.
War das, wo wir auch waren?
Weiß ich nicht, kann sein, ja.
So Humuszeug in so Einlagenbrote.
Nee, das war was anderes, das ist Himmel 8.
Okay.
Genau.
Die Wochenhighlights.
Gut, also ich würde gerne wissen, warum du mir die Frage stellen wolltest, warum Bitcoin nicht Moon gegangen ist. Das impliziert für mich, dass der Bitcoin sich auf den Bauch gelegt hat. Ich habe mir den Kurs natürlich mal wieder nicht angeguckt. Was war mit Bitcoin los? In zwei Worten, alles scheiße.
Alles scheiße. Du, ich warte einfach drauf, dass ich meinen Lambo bestellen kann und es passiert nichts. Ja, er ist sogar, ich glaube, seit der ETF gekommen ist, müsste man jetzt sogar leicht down sein. Ich meine, Ethereum hat ein bisschen outperformed, aber Bitcoin sehe ich hier bei $41.000. Das ist nichts. Da kommt kein Lambo und keine Yacht raus. Ethereum bei $2.500, auch scheiße.
In der letzten Folge hatten wir übrigens im Vorgespräch mal ein paar Zahlen gecheckt, weil wir sicher gehen wollten, dass wir keinen Blödsinn erzählen. Und vor lauter Checkerei haben wir dann vergessen, das im Podcast anzusprechen. Im Endeffekt, der Bitcoin-ETF wurde ja zugelassen, aber gerade bei Grayscale war es ja so, Grayscale Bitcoin Trust oder sowas gab es ja, ne? Das ist ja quasi das Produkt, was zu einem ETF umgewandelt werden sollte. Und was da schon drin war, also in diesem Fonds waren bereits 28 oder 29 Milliarden US-Dollar drin, also nicht US-Dollar, aber Asset Under Management, die dann in Bitcoin investiert waren. Das fand ich eigentlich ziemlich spannend als Information, weil weil im Endeffekt diese Bitcoin ja schon gekauft sind und dementsprechend den Kurs eigentlich gar nicht mehr bewegen können. Das heißt, das einzige Interessante sind die neuen Inflows und die waren irgendwas um die 2 Milliarden, hast du gesagt, ne? Also relativ bescheiden.
Ja, beziehungsweise ich glaube in dem Dings da von Grayscale gab es ja sogar Outflows, weil der Punkt an diesem Ding war, das war ein super Trade, wenn du einen richtigen Moment erwischt hast. Ich habe es jetzt leider nicht dabei, weil ich nicht dran gedacht habe. Es gibt einen tollen Twitter-Thread, wo sich jemand drüber aufregt, wie sie fast komplett bass gegangen sind durch den Grayscale-Trade. Der Witz an dem Ding war ja für viele Institutionelle der einzige Weg, Bitcoin zu kaufen eine lange Zeit, weil es ein börsengelistetes Wertpapier war.
Deswegen genau, aber hat ein das Fonds, Ding, also kein ETF, also nicht Exchange Traded, genau, sondern gegen die Fondsgesellschaft.
Noch schlimmer, ein Closed-End Fund. Du konntest quasi der Gesellschaft kein neues Geld geben und deine Bitcoins zurückbekommen oder dergleichen. Es gab eine Möglichkeit, es gab so einen Arbitrage-Trade, aber auf den gehen wir jetzt gleich nicht ein. Jedenfalls hat das Ding teilweise, ich glaube, mit 80% Aufgeld gehandelt. Das haben Leute gekauft zum fast doppelten Preis von Bitcoin, nur um das Exposure zu bekommen.
Ach, krass.
Und über das letzte Jahr über hat es dann.
Aber du konntest auch nicht raus, also konntest du quasi nicht shorten.
Genau. Okay. Es gab eine Möglichkeit, wie du, glaube ich, einlesen konntest. Das musst du irgendwie, glaube ich, ein Jahr dann halten oder so. Deswegen gab es auch diesen Trade dann, okay, das Ding irgendwie kaufen, damals, als es dann entweder shorten oder kaufen, je nachdem. Also, können wir beim nächsten Mal vielleicht machen. Ich bin zu chaotisch gerade. Aber der Punkt ist, es hat dann die letzte Zeit auch mit krassen Discount gehandelt. Ich glaube, irgendwie 40% teilweise oder noch mehr. Dann haben es die Leute natürlich gekauft als Trade, wenn der ETF kommt, dann kannst du halt zu 100 raus. Also, du kaufst dir das zum Discount, setzt drauf, dass der ETF kommt, das Ding wird in ETF gewandelt und dann kannst du immer zum Net Asset Value rein und raus.
Okay.
Und deswegen macht
Sinn, dass es gab da einen großen Outflow.
Ja, genau. Okay. Von den Leuten, die ja diesen Trade gespielt haben, der funktioniert hat. Die haben da natürlich nicht gemacht, weil das Ding natürlich wie immer in Deutschland nicht handelbar war. Danke an
die zu Recht. Also, was heißt doch schon, wenn du Bock hast, kannst du ja immer an einen Broker gehen, der an US-Börsen handelt und jetzt das Zeug dann an US-Börse kauft. Aber warum solltest du sowas machen?
Nee? Leider nein. Interactive Broker blockt dir auch US-Dollar-ETFs, also US-ETFs. Kannst du eigentlich nicht kaufen. Manchmal geht's bei manchen Brokern. Es gibt wohl solche aus Zypern, die sagen, es ist mir so halt scheißegal, was die regulatorisch sagen.
Was die Deutschen sagen, was Olaf erzählt.
Und dann gibt's auch Broker in Deutschland, die komplett seriös sind, aber es trotzdem zulassen, weil sie wahrscheinlich das nicht checken. Ich will jetzt den Namen des Brokers nicht nennen, weil sonst checken sie es und sperren das und dann geht's nicht mehr.
Naja, okay. Ja, das wäre doch schön, dass wir die Leute von Bitcoin-ETF-Investments abhalten können. Na gut, ich meine, wer den Bitcoin-Kurs wirklich abbilden will, ohne echte Bitcoin zu kaufen, der hat ja genug Möglichkeiten dazu.
Also, jetzt schon, genau.
Ja,
genau.
Schon. Der kann ja bei Holgers ehemaligen Kollegen einfach Zuckerzertifikate kaufen und dann läuft. Vermutlich. Ich weiß es nicht. Ich behaupte
es jetzt einfach. Aber die Zuckerzertifikate bitte nicht bei Goldman kaufen, sondern bei Emittentinnen, die diesem Podcast positiver gegenübergestellt sind.
Okay, welche sind das?
Grüße gehen raus an die City und die HSBC. Nein, Spaß. War jetzt kein Aufruf. So,
und auch, das lassen wir jetzt natürlich erstmal von einem BaFin prüfen, ob das schon eine Anlageberatung
ist. Nein, Empfehlung, nicht Beratung. Ich wollte dir bei dem Thema Bitcoin was zurufen, Thomas, denn der Use Case ist aufgetaucht. Du hast gelogen.
Ja, das habe ich auch gesehen, ja.
Der Use Case ist aufgetaucht. Jamie Dimon hat sich, nachdem er sich mit Privatjet und Helikopter in Davos gegen den Klimawandel eingesetzt hat, unter anderem geäußert, dass Bitcoin Use Cases hat, nämlich, ich lese bloß die vor, die man hier sagen kann, ohne dass man gesperrt werden, hat noch mehr gesagt. Fraud, Anti-Money Laundering und Tax Avoidance. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind drei Themen, mit denen sich Jamie Dimon und JP Morgan sicherlich gut auskennen. Dementsprechend glaube ich ihm das aufs Wort.
Warum Anti-Money Laundering? Sehr wahrscheinlich normales Money Laundering, oder? Also normale Geldwäsche.
Ja, ich glaube, damit meinte er wahrscheinlich Money Laundering Maßnahmen umgehen.
Ach so, umgehen. Okay,
aber ist es tatsächlich, du hast recht, es ist ganz komisch formuliert.
Okay, also Geldwäschebestimmungen umgehen, Sanktionen umgehen, auch ein Thema. Ja, das Schöne ist ja, man muss ja eigentlich nur mal ins Dark Web gehen und mal gucken, wie man dort, nicht, dass ich das jemals gemacht hätte, wobei das Reingehen ins Dark Web ist nicht illegal, aber du musst ja nur mal gucken, wie man dort bezahlen kann. Also dann ist ja eigentlich schon alles klar. Und dann heißt es von aus der Bitcoin-Community immer, aber ja, Moment, aber die meisten illegalen Transaktionen dieser Welt finden immer noch mit US-Dollar statt.
Ist so.
Aber gut, der US-Dollar hat auch eine höhere Market Cap, aber was soll's. Egal,
spielt keine Rolle. Bitcoin werden eh wertlos sein, Thomas.
Bitcoin?
Dollar? Jamie Dimon hat seine Prognose abgegeben. Und es ist kein Spaß, das hat er wirklich so gesagt. Das kann jeder auf YouTube anschauen. Er glaubt, sobald der letzte Bitcoin geschürft wurde, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jemals passiert, weil es ja immer schwerer wird. Also ich weiß nicht, ob es da so ein continuous Bruch gibt. Sobald der letzte Bitcoin geschürft wurde, kommt Satoshi wieder und löscht alle Bitcoins.
Ja.
Das hat er ernsthaft gesagt.
Ja. Seine Prognose. Warum nicht? Also keine Ahnung. Wobei das Protokoll ist ja Open Source. Das heißt, eigentlich könntest du ja nachlesen, ob es da so eine Möglichkeit gibt zu löschen.
Haben auch andere gesagt, also so funktioniert es nicht. Aber er war da völlig überzeugt. Und dann hat er zu sich selber nochmal irgendwie gesagt, I will now stop talking about this shit.
Ja, ich weiß nicht. Also er ist, ich weiß nicht, ob er der Einzige ist, aber einer der Hauptbanking-CEOs, der sich gerne dazu äußert und der auch immer gerne dazu zitiert wird. Also er war ja echt immer krass anti-Bitcoin. Nichtsdestotrotz hält das seine Bank nicht davon ab, viel mit Bitcoin zu handeln und Geld zu verdienen, aber ja. Ja, das sind so die News aus Davos, sage ich nur. Ansonsten.
Ich meine, bei Copilot kann ich ja auch aktive Fonds jetzt einbinden, oder?
Du kannst aktive Fonds einbinden, du kannst Kryptos einbinden, du kannst die krassesten Kryptozertifikate, du kannst alles einbinden, was eine ISIN hat und sogar darüber hinaus kannst alles einbinden, was keine ISIN hat, ein manuelles Wertpapier anlegen. Also auch deine Sneaker-Sammlung, Pokémon-Sammlung, Rolex-Sammlung, Porsche-Sammlung und so weiter.
Dann was man halt so als normaler Mensch hat. Also.
Ja, ist so.
Ja. Wobei das lohnt sich eigentlich nicht, das einzubinden, weil vom Networth macht es halt so wenig aus, dass es eigentlich egal ist.
Stimmt,
ja, das ist den Aufwand nicht wert. Genau.
Das stimmt, ja. Du kannst sogar, wenn du möchtest, den Markenwert von Marktgeflüster mit eintragen in der Networth. Warum
nicht? Stimmt, den sollte ich ab jetzt. Sollten wir mal ausrechnen. Finde ich eine gute Idee. In Lambos. Ja.
In Lambos. Vielleicht gibt es ja fündige M&A-Advisor, die hier diesen Podcast hören. Viele Branchenexperten hören zu. Macht uns gerne mal eine Valuation, was dieser Podcast wert ist. Wir sagen euch natürlich nicht, wie viel Aufrufzahlen wir haben und wie viel wir vom Sponsoring kriegen, aber hey, das müsst ihr dann schätzen.
Also um euch zu helfen, das besser einzuschätzen, ich glaube, hab seit ungefähr 10 Folgen immer das Gleiche an, bloß so als, als Hilfe.
Ich auch. Gut, heute ist ja wunderbar. Ich darf mir raussuchen, was ich gerne für Themen hätte, oder wie?
Gut. Darf ich mal auch was aussuchen erstmal? Das ist ein Thema von dir, das finde ich zu gut. Das Börsenunwort des Jahres ist gewählt worden und jemand Bekanntes hat gewonnen, hast du gesagt, oder?
Ja, aber ich würde erstmal wissen, was ist denn dein Börsen? Also ich weiß nicht, wer es mit mir geteilt hat oder wo ich es überhaupt gesehen habe. War es vielleicht nicht sogar? Nee, ich weiß nicht. Irgendjemand hat bei uns in den Discord geschrieben, dass die Börse Düsseldorf einmal im Jahr das Unwort des Jahres wählt, glaube ich. Ja, doch.
Ja,
oder bekannt gibt. Und also seit 2001 geht die Historie zurück und ich finde es sehr, sehr genial. Wir können mal ein paar vorlesen. Also zum Beispiel 2011 war Euro-Gipfel, 2012 freiwilliger Schuldenschnitt und 2013 billiges Geld. Also da weiß man, in welcher Marktphase wir uns befunden haben.
Hä, wo hast du diese Übersicht?
Wenn du ein bisschen weiter runter scrollst.
Ah, sehe ich. Ja, cool. Mhm.
2007 war Subprime, keine große Überraschung. Überraschung. 2008 Leerverkauf. Also es trifft irgendwie schon immer ganz gut den Zahn der Zeit. So, 2020, auch geil. Corona-Gewinner, das Unwort des Jahres. 2017 Bitcoin-Boom, auch geil. 2017 war ja so ein Peak, also das Peak vor 2021. So, und meine Frage ist jetzt, was wäre dein Börsenunwort des Jahres 2023?
LTIF 2.0,
okay, geil. Ja. Ich habe gerade einen Freund zu Besuch, der im Private-Credit-Bereich arbeitet, halt dich fest, in der Frankfurter Bank. Und mit dem habe ich gestern Abend über LTIF gesprochen und er so, ach, hau mir bloß ab mit dem Scheiß, war seine Antwort gewesen.
Sympathischer junger Mann.
Und daraufhin habe ich mir erklären lassen, was das ist. Okay, aber es ist ja sehr nischig. Also es beschreibt ja nicht so das Jahr. Aber okay, warum nicht?
Was ist denn dein Börsenunwort des Jahres?
Zinssenkungen.
Mmh.
Finde ich. Also weil die ganze Zeit, die Zinsen sind nur hochgegangen. Wir waren in einer Rieseninflation. Und da finde ich es fast schon unanständig, von Zinssenkungen zu sprechen, während die Leute bei ihrem Einkauf im Supermarkt immer mehr für die Lasagne bezahlen müssen, ja.
Die Lasagne ist, wie wir wissen, das große Thema, wo der soziale Sprengstoff wirklich deutlich vorhanden ist. Ja,
genau.
Finde ich gut.
So, jetzt spannen wir unsere Hörer nicht weiter auf die Folter, sondern gewonnen hat tatsächlich mit der Kreation des Börsenunwort des Jahres Gerd Kommer mit dem Wort Ultradiversifikation. Und das ist schon ziemlich geil. Weil es ist ja das Jahr, in dem ETFs endlich gewonnen haben. Ja. Wie du so schön auf LinkedIn gepostet hast. ETFs haben es geschafft. Diversifikation ist everywhere. Und Diversifikation ist langweilig. Deswegen gibt es jetzt keine Diversifikation mehr, sondern Ultra-Diversifikation. Ich weiß gar nicht, ob er es geprägt hat, aber wir haben ja in diesem Podcast auch schon darüber gelästert, als er seinen ETF gelauncht hat, den ich per se kein schlechtes Produkt finde. Aber
habe ich auch nie gesagt, dass er ein schlechtes Produkt ist. Nicht, dass du mir hier Worte in den Mund legst und ich dann wieder die Abmahnung krieg.
Okay, gut, ich nehme das zurück. Aber dass er im Marketing ziemlich aggressiv ist und mit dem Wort Ultra-Diversifikation gekommen ist, darüber haben wir hier schon gelästert. Und von daher freut es uns umso mehr, dass das zum Börsenwort 2023, Unwort des Jahres 2023 gewählt wurde. Vielleicht hat es auch jemand anderes erfunden, ich weiß es nicht.
Ach so, das wüsste man natürlich nicht.
Das aber ist nur da, wo ich es das erste Mal gesehen habe.
Genau, ich bin ja auch investiert bei ihm, gell?
Bei was? Bei Gerd Kommer?
Bei Gerd Kommer im ETF.
Echt, warum?
Ich habe zum Spaß einen Sparplan im Sommer gemacht mit 5 Produkten, um einfach zu tracken, welches Produkt vorne liegt. Und rat mal, welcher ETF ganz vorne liegt.
Dirk Müller.
Nee, der iShares MSCI All Country World Index.
Ein ACWI, ja. Echt? Vor dem MSCI World?
Den World habe ich nicht genommen, ich habe den ACWI genommen.
Also auf Platz 1. Dann müsste der World eigentlich vorne liegen, weil die Emerging Markets ja nicht so geil liefen.
Ja, genau, der World mit Sicherheit vorne liegen. Auf Platz 2, und das ist ganz knapp, das konnte ich wegen der Investition von der Ausschüttung nicht ganz errechnen, ist der Elendsfonds, laut Gerd Kommer, der Uniglobal. Weißt du, so ein schöner, breiter MSCI World Kuschler. Der Elendsfonds. Geil. Der liegt aber vorne. Und dann kommt das Global Portfolio One. Dann Herr Kommer und zu guter Letzt so ein Psychologe aus der Schweiz, Peter Frech mit Quantex. Das sind die 5, die ich tracke und schau, wer besser läuft, Applauer.
Und die Historie geht jetzt 20 Jahre zurück, sehr wahrscheinlich.
Genau, 20.
Also sind aussagekräftig.
20 Wochen ungefähr geht die Historie jetzt zurück. Damit Wochen. Ist statistisch sehr aussagekräftig, hochsignifikant.
Rauschen. Okay, ja, klingt spannend.
Da war es wieder spannend.
Ja, ich weiß. Ich habe versucht, einen anderen Übergang hinzubekommen, aber okay. Aber das Börsenunwort ist ja, ich fand es genial. Also,
ich finde es auch super.
Sehr getroffen. Gut, ich bin gespannt, was das Unwort für dieses Jahr sein wird, also für 2024.
Kann man ja schon mal raten. Was glaubst du, was es wird?
Boah, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht. Also 2003 war übrigens bester Preis. So geil, ich weiß nicht warum. Das kommt echt von nirgendwo. Und 2002 ist auch geil. Enronitis.
Das mag also ich. Ich habe noch nie gehört, den Begriff. Also ich Enron schon, aber Enronitis noch nie, finde ich gut. Ja, find ich gut.
Das ist ja wahrscheinlich so Dinge, die durch die Presse gegangen sind. Aber ja, spannend. Aber bester Preis habe ich immer noch nicht verstanden, 2003. Aber gut. Gut, dann, ich bin völlig überfordert hier mit meiner Wahl. Oh ja, hier auf eins müssen wir noch eingehen. Wir wurden ziemlich hart abgestraft von der Community, weil wir zu stark gelästert haben.
Oh, stimmt. Habe ich das hier drin?
Im Nachhinein gesehen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber wir waren nicht die Einzigen, die gelästert haben. Wir haben über Trade Republic gelästert, über die Demo. Und wir waren nicht die Einzigen, möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber wir haben zu stark auf Trade Republic eingeprügelt. Und jemand hat sogar geschrieben und gesagt, wir wissen ja, dass ihr mit Scalable verbandet seid, dank der Werbung natürlich. Aber trotzdem finden die Trade Republic cool. Das möchten wir natürlich auch sagen, dass wir Trade Republic auch cool finden. Und wir haben nur über diese Demo ein bisschen gelästert. So. Und Holgers Vermutung liegt nah. Ja, spring rein.
Ich wollte sagen, den Smart Broker finde ich übrigens auch cool, weil du hast letztes Mal Smart Broker erwähnt, meine Augen wurden so groß und dann konnte ich aber gar nicht mehr erklären und deswegen konnte man das auch so als Lästern interpretieren.
Aha, okay. Aber das sagst du aber auch nur, weil hohe Smart Broker-Funktionäre unseren Podcast hören, oder?
Das habe ich tatsächlich auch erst danach erfahren. Ich habe mich das letztes Mal schon geärgert, dass ich nichts mehr gesagt habe, weil ich habe tatsächlich einen Account da und habe da ein bisschen was gekauft und konnte da Fonds kaufen, die ich sonst nirgendwo kaufen kann. Also Respekt an den Smart Broker und aber auch natürlich an alle anderen, die mir immer entgegenkommen bei dem Aufsetzen von Fonds wie den Geno Broker oder
Wer eins und eins zusammenzählen kann, wird jetzt vermuten, dass das der Broker ist, bei dem du den amerikanischen Bitcoin-ETF kaufen kannst. Ich weiß es nicht, aber
ich habe ja noch einen Geno-Broker genannt jetzt. Jetzt weiß man ja immer, nicht, was passiert ist. Aber
Du musst ja nicht Ja oder Nein sagen. Sehr gut. Wir haben ein Video produziert zur Kreditkarte von Trade Republic, weil ich bin ja kein so Fan davon gewesen, ehrlich gesagt, weil Kreditkarten mir ziemlich wurscht sind, zumal es ja Debitkarten sind. Aber dieses Safeback, damit haben sie schon eine große Welle geschlagen. Und Arno meinte, komm, lass ein Video dazu machen, bla bla bla, haben wir gemacht. weil voll viele Leute gefragt haben, 100.000 Views in 24 Stunden, geil, nehmen wir mit. Und dann hat heute das Handelsblatt getitelt, dass Trade Republic von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kritisiert wurde für ein Lockvogelangebot. Gerade bezogen auf dieses Safeback, also dass du 1% nicht Payback bekommst, sondern Safeback. Und die Verbraucherzentrale hat kritisiert und gesagt, naja, es sind zu viele Konditionen erforderlich, als dass man einfach sagen kann, gibt 1% Safeback. Erstmal brauchst du mindestens 50 Euro Sparplan. Ich finde, die Hürde ist okay, die kann man schon mal nehmen. Das Geld ist ja nicht weg.
Also das hat nur jemand anders.
Außer du setzt auf den falschen Sparplan, genau. Und es ist gecapped bei 15 Euro. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, um die 15 Euro zu kriegen, musst du 1.500 Euro Kartenumsatz haben. Da muss man schon ein bisschen was bewegen. Kannst du ja mal einen Vermieter fragen, ob der bereit ist, seine Miete mit Kartenzahlung entgegenzunehmen.
Ja, aber kann er bloß bis 1.500 Euro zahlen.
Zahlst du mehr Miete als das? Ich bin schockiert.
Ich meine, es war jetzt ein Scherz.
Ich meine, wir wohnen in Baden-Württemberg.
Wer weiß. Aber ich möchte mich dazu jetzt nicht weiter äußern.
Sehr gut. Es gab auch einen Kommentar, was super viele Likes gekriegt hat. So, ist Tankstellenumsatz mit dabei? Weil bei den meisten Cashbacks ist das raus. Und ich sage, so, ja, das ist ein guter Hinweis. Ich weiß nicht. Es wurde nicht explizit ausgeschlossen, aber ich verstehe, warum Cashback-Anbieter die Tankstelle ausschließen. Ja.
Ist natürlich jetzt ein bisschen gefährlich, weil jetzt haben wir gerade gesagt, hey, wir wollen nicht mehr gegen Trade Republic lästern. Übrigens, voll das Handelsblatt hier, Verbraucherzentrale, Scheißdreck.
Wir ausgewogene Berichterstattung.
Also, ich finde es gut, sowas. Ich erinnere mich, die Comdirect hatte sowas auch mal. Das habe ich tatsächlich auch früher genutzt. Das Safeback. Waren, weißt du, ja, Payback, so wie bei Idealo, glaube ich, oder? Da kannst du doch auch so, nee, nicht Idealo.
Oder es gibt schon ein paar Anbieter.
Schub heißt es oder so.
Ja, genau. Shop.
Genau. Und die Comdirect hatte das auch.
Dave, dass Save It.
Das kenne ich
jetzt. Egal, anyways.
Aber die Comdirect hatte das auch und hatte das dann auch tatsächlich in so ein Multi-Asset-ETF investiert. Mhm. Das, was da rausgekommen ist.
Und da waren dann 10% Fees drauf oder so.
Ja, also ja, der war jetzt nicht so. Der war jetzt nicht so. Ausgabeaufschlag gab es nicht, aber das war jetzt nicht so das Top-Produkt, sagen wir es mal so. Es war jetzt kein Gerd-Komma-ETF.
Okay. Auch kein ACV. Okay, ja, finde ich interessant, das wusste ich nicht. Also was sie ja auch in den Vordergrund gestellt haben, ist dieses Wechselgeld sparen, aber das hat ja jetzt mittlerweile schon jeder, also dass du quasi aufrunden kannst, weißt du?
Machst du,
ich mach das auch bei mir.
Ich habe das Video gestern geguckt extra.
Ach echt? Krass, sowas guckst du dir an. Ja, ich habe es ja auch. Also ich habe tatsächlich dieses Aufrunden auf 5 Euro. Aber mich nervt es irgendwie, weil dann gibt's immer eine zweite Transaktion. Und dadurch, dass wir jetzt den Copilot gebaut haben und ich ja da auch mein Konto rein verbinden kann, was ich auch gemacht habe, gibt's einfach brutal viele Transaktionen, die der noch nicht genau erkennen kann. Weil ich gebe, keine Ahnung, 1,50 für eine Brezel aus und der rundet dann und macht eine weitere Transaktion über 3,50 Euro in mein Sparkonto rein. Und ja, das sorgt für ein bisschen Neues. Aber Funktionalität gibt's. Möchtest du nichts weiter ergänzen?
Das wollte ich dich tatsächlich immer fragen, mit welcher Banking-App machst du das?
C24.
Ah, hast du im Video sogar gesagt. Scheiße, stimmt. Ja, ja, ja.
Das ist blau, das Kontoangebot gut.
Die sind blau. Ja, die sind blau. Yeah. Hab ich mir auch mal überlegt, weil sie blau sind. Aber ich bin auch bei der DKB und die ist auch blau. Dementsprechend ist es jetzt kein Gewinn.
Verstehe. Viele Banken sind blau, weil blau ist ja scheinbar auch so die Trust-Farbe, ne? Also für.
Ist es so?
Trust me, Bro. Ja, ja. Deswegen haben viele Banken blau. Barclays, Deutsche Bank, BB, da hier diese spanische da, BB und so weiter. Goldman. JP Morgan sind die nicht auch? Also Morgan Stanley ist sehr dunkelblau. Nee, die sind schwarz mittlerweile, gell? Ich dachte, die wären mal dunkelblau.
Du fragst Sachen. Less Gain Stanley, sagst du?
Less Gain Stanley, genau.
Nee, die sind schon blau, oder?
Was war mit, warte mal, Lehman?
Schwierig.
Lehman Brothers, waren die nicht auch blau? Nee, die waren grün. Die waren grün. Grün wie die Gains. Okay.
So. Das weiß ich gar nicht.
Ich glaube schon. Gut, würde ich mal sagen, so, wenn ich heute aussuchen darf, über Farben unterhalten. Marktzeugs würde ich mir jetzt als nächstes wünschen, wenn ich darf.
Die Community hält inne. Marktzeugs.
Atmet awesome. Durch. Das ist auf jeden Fall viel Text.
Ja, aber das ist ja nicht alles. Also bleibt mir nur zu sagen, Nasdaq, all-time high, ololololol. Super, oder?
Ja, finde ich gut.
Nämlich,
ich finde es gut, dass ich dein Skript hältst.
Steht auch so im Skript, also ist wirklich so. Was gibt's zu sagen? Wir sind ja mitten in der Earnings Season. Die hat erst langsam begonnen. Letzte Woche mit den Banken, glaube ich, parallel zum Podcast, wenn ich mich nicht täusche, haben wir kurz drüber gesprochen. Diese Woche ist es weitergegangen mit ein paar Banken. Goldman Sachs, also mit U und CK, glaube ich, schreibt man die. Das war eigentlich ganz gut, wenn ich so die einzelnen Punkte durchgehe. Also vor allem im Asset Management, Asset und Wealth Management haben sie 23% mehr eingenommen als letztes Jahr. Asset Management ist ja der neue Knaller, wollen alle Banken haben, weil konstantes Fee-Einkommen, nicht mehr so volatil wie irgendwie Equities oder Fixed Income Trading. Investment Banking Revenue leider unter den Erwartungen reingekommen. Nur 1,65 Milliarden, nicht 1,68 Milliarden. Das macht das Kraut natürlich sehr fett. Aber die gute Nachricht ist, wir hören ja auch mittlerweile aus Davos, da wo sich unsere Herrschenden treffen, um das Beste für uns zu entscheiden. Da hören wir jetzt auch
organisiert von so durch Leuten, Charles Schwab, richtig?
Organisiert durch Charles Schwab, genau, richtig. Charles Schwab regiert die Welt. Und kommt mir jetzt ja wieder mit eurem Scheiß Klaus. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Jedenfalls sagt er auch der Herr Schwarzmann, und ein paar seiner Buddies, dass das generell so das Volumen am M&A-Markt langsam wieder hochticken wird. Und das ist natürlich auch die große Hoffnung von den Investmentbanken. Goldman ist trotzdem jetzt bis gestern Abend 1% down auf die letzten 5 Tage. Deutlich härter hat es aber getroffen, Les Gain Stanley, 7% down. Warnungen von tieferer Profitmarge im Wealth Management. Hat man, glaube ich, vor einem Quartal sogar auch drüber gesprochen, dass deren Asset-Management-Ziele in der Vermögensverwaltung in ferner Entfernung liegen. Ja, und sieht weiterhin scheiße aus.
Okay. Ja, die Top-News, die kam ja zuletzt kurz nach Aufnahme rein. Da war ich ja voll enttäuscht gewesen. Und zwar das Citi massiv Leute entlassen hat. Haben wir gesagt, da können wir gar nicht drüber lästern. Da haben wir vergessen, drüber zu lästern. Von daher, das jetzt noch als kleiner Nachtrag zur Earnings Season. Also bei Citi lief nicht so und wurden viele Leute entlassen. Und du hast gesagt, schade, dass wir das im Podcast verpasst haben. Ich kenne dort ziemlich viele Leute.
Habe ich das gesagt? Aber ja. Moment. Also es wurde, glaube ich, angekündigt,
20.000 Jobs,
dass es eine erneute Welle geben soll. Die haben ja schon öfters jetzt solche Entlastungswellen gestartet. Aber die gute Nachricht ist, du hörst von einer Entlassungswelle nach der anderen, aber die Arbeitslosenzahl tickt trotzdem nicht wirklich hoch und es werden jedes Jahr neue Jobs geschaffen. Ganz sicher versprochen. Genau. Und was haben wir letzte Woche auch verpasst hier? Apple, Microsoft, hast du mir doch
extra geschickt? Stimmt. Microsoft ist die wertvollste Aktie der Welt geworden. Ich weiß nicht, ob es noch der Fall ist oder nicht. Es gibt noch so eine Website, Global Market Cap. Aber auf jeden Fall hat Microsoft Apple überholt und das spielt mir natürlich, was meine Predictions angeht, überhaupt nicht in die Karten, weil ich ja gesagt habe, Apple outperformed den S&P aufgrund von AI, also KI.
Was Apple ja nie erwähnt. Also
ich glaube, die haben jetzt angefangen. Die haben jetzt gesagt, bald ist irgendwie so eine Entwicklerkonferenz oder so, die immer geben. So. Und ich glaube, da haben sie es erstmal angedeutet, dass Siri jetzt smarter werden soll.
Ja und, gut, Siri Nachfrage ist ja auch.
Ist dumm wie Brot, das stimmt.
So dumm ist dumm wie Brot, das ist Wahnsinn. Also.
Ja, aber gut, das trifft auch auf dieses Alexa zu und auf Google Dingsbums. Ich hatte mal so einen Google-Pod und dem sagst du, stell mal einen Wecker und dann hat er einen Wecker, sagt er, yo, ich habe einen Wecker gestellt, aber der klingelt nie.
Das ist echt so. Der lügt dich sogar noch an. Aber gut, nichts davon ist natürlich so scheiße wie Cortana. Ich weiß gar nicht, ob es Cortana überhaupt noch gibt.
Ja, das ist immer das Erste, was ich deaktiviere, wenn ich meinen
Windows-Zimmer aufsetze. Wenn du in der Nacht noch einen Computer aufsetzt, auf einmal fangt sie an, laut rumzuschreien. Also ich hasse sie.
Okay, ich dachte, du wärst auf Mac, aber okay.
Microsoft ist jetzt schon.
Weiterhin auch auf der 1, ja.
2,927
Trillion, was ist auf Deutsch? Milliarden, 2, doch, ja doch, Milliarden. Und Apple 2.900 Milliarden, okay, sorry. Was kommt nach Milliarden? Billionen, 2,9 Billionen, genau. So. 2,921 und Apple ist 2,916.
Für die Leute,
schade, ist kein Bitcoin drauf. Bitcoin ist 900 Millionen, wäre also hier auf Platz, kurz vor Berkshire, also vor 8, auf Platz Nummer 8 der weltweit höchsten Marktkapitalisierung. Nach Facebook und vor Berkshire.
Und diese Vergleiche, die ich ja auch gerne immer anstelle, wurden jetzt, ich weiß nicht, ob es schon immer, aber ich habe sie zum ersten Mal so wirklich auch im professionellen Bereich erlebt. Ich sag nicht, wer es geschrieben hat und welche Bank, aber ich habe eine Morning Mail bekommen heute Morgen und dann hat tatsächlich jemand geschrieben, dass Taiwan Semiconductor-Dings da, dieses TSMC, 7% zugelegt hat, was der Market Cap von VW entspricht. Also ein VW. Na. Saarländer haben wir noch nicht geschafft, aber es wird zumindest jetzt schon mal dieser schöne Vergleich angestellt. Das fand ich ganz, ganz, ganz toll. Props gehen raus an den Menschen, der das geschrieben hat.
Aber du weißt nicht mehr, wer es war.
Doch, ich weiß schon, wer es war, aber ich sag's nicht im Podcast. Weil
oh, warte mal, wir haben auch noch eine Sache vergessen in den News. Darauf bist du gar nicht eingegangen. Ich bin fast schon beleidigt, dass du es vergessen hast. Ich habe einen YOLO-Trade gemacht.
Du hast einen YOLO-Trade gemacht?
Erinnerst du dich nicht? Ich habe dir einen Screenshot geschickt. Ich habe sogar gleich, 2 Minuten später habe ich Double Down.
Ah, fuck, stimmt, da war was. Du hast,
ich habe die 100-jährige Österreicher gekauft.
Stimmt. Aber hast du das echt gemacht oder war das nur eine Fake-Buchung?
Nee, habe ich echt gemacht. Ich habe 2 Stück geholt, also sind ja nicht Stück, aber die Stückzahl ist, der Nominal ist 1.000, also habe ich 2.000 gekauft.
Geil.
Wert jetzt 1,5, glaube ich, zum Kauf. Ja, also deswegen, weil wir dieses Tool gebaut haben und niemand hier in unserem Team irgendwie Anleihen hat. Selbst Markus hat seine abgestoßen. Daher habe ich mich genötigt gefühlt, selbst Anleihen zu kaufen, um zu gucken, wie Anleihen mit dem Tool interagieren. Und da habe ich gesagt, was gibt es Besseres als die Lieblings-Hassanleihe von unserem Podcast-Partner?
Ja, finde ich toll. Und ich drücke dir die Daumen damit. Du bist 2% down, sehe ich gerade, oder?
Ich weiß es nicht. Kann sein. Dafür müsste ich jetzt mein Tool öffnen.
Mit welchem Broker hast du die gekauft? Darf man das fragen?
Ja, ING.
ING. Mhm. Ah, die ING ist für dich schwierig, die sind orange.
Ich habe nicht auf Trade Republic geguckt, die haben ja Anleihen, aber irgendwie fand ich das so, ich hab nicht reingeguckt. Also,
die haben sie aber, glaube ich, das hat mir jemand aus der Community geschrieben, also ich glaube, die ist auch auf Trade Republic.
Gut, also die ist ja viel verbreitet. Siehst du, ich bin so unerfahren im Anleihenkauf. Da stand Anleihe, österreichische Staatsanleihe, stand Handelsplatz irgendeiner, ich weiß nicht mehr, ich glaube Berlin war es, 30.000 stand dahinter. Ich so, ah, scheiße, das Nominal ist 30.000. Weil es war so eine runde Zahl, weißt du? Und irgendwie habe ich den Link nicht hingekriegt und dachte, fuck, sind 30.000 Euro, nee, das mache ich jetzt nicht, muss mir eine günstigere aussuchen. Da habe ich es trotzdem versucht, habe gesehen, ach so, das ist das verfügbare Volumen, die haben 30 Stück da rumliegen zu 1.000 Nominal. Ja, siehst du mal, so unerfahren bin ich.
Ja, aber ich drücke dir die Daumen, wenn es das Unwort des Jahres für dich, die Zinssenkungen, wenn das kommt,
die jetzt dann kommen, dann geht's ab. To the moon.
Vielleicht. Ja, die ist ja zu schon
75% habe ich gekauft.
Die ist ja schon, genau, und jetzt ist sie bei 73 noch was.
Ja, Markus fand es auch direkt geil. Er hat gesagt, was kriegst du für einen Coupon? Ich glaube, es sind 2,1. Zumindest steht 2,1 im Namen, also dürften 2,1 Coupon sein. Genau. Und dadurch, dass das Ding ja 25% unter Nominal rentiert, kannst du dann grob gerechnet nochmal 25% obendrauf rechnen.
Ja.
Ist doch ganz okay.
Kriegst 3% ungefähr im Jahr gezahlt.
Ja.
Wenn halt der Staat Österreich in 100 Jahren noch existiert, was halt bei dem Land jetzt, würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen.
Naja,
also nichts gegen unsere österreichischen Freunde.
Sag's mal so, wer weiß, ob ich 2117 noch lebe, da ist mir das, glaube ich, egal. Das ist irgendwann ein Problem meiner Kinder vielleicht.
Das ist tatsächlich die andere Geschichte.
Die andere Wahrheit.
Ja, was haben wir noch am Markt? Eigentlich nicht mehr so viel hier, aber von Seiten AI gibt es noch positive News, was sicherlich dem Nasdaq sehr stark geholfen hat. Also Taiwan Semiconductor, das haben wir schon gesagt. Dann auch noch SMCI, auch 6% hoch, nachdem sie ihre Guidance entsprechend nochmal stark angepasst haben. Ich glaube, die offiziellen Zahlen kommen Ende Januar, aber erst, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und es ist zu guter Letzt, in China geht es auch wieder ab. China hat ja das Fake-GDP vorgelegt diese Woche, glaube ich, war es, oder 5,2% sind sie.
GDP.
Ja, kein Mensch glaubt, dass sie mit 5,2 gewachsen sind, aber es war halt die Fake-Zahl. Und chinesische Aktien weiter am Fall. Nur einen Tag sind sie mal über 1% im Plus gewesen. Das lag wohl daran, dass das National Team, das wir auch schon mal besprochen hatten, wieder aktiv war. Also die staatsnahen Unternehmen, die auf Geheiß der Regierung einfach Aktien kaufen, sind aber mittlerweile wieder am Fallen. Und einer der größten Broker im Land, vielleicht sogar der größte, hat Short-Selling verboten, indem er quasi Wertpapierleihe gestoppt hat erstmal. Also da scheinen wohl die Nerven blank zu liegen.
In China.
China. Genau, richtig ausgesprochen, mit K, China.
Gerne. Okay. Man hört in letzter Zeit gar nichts mehr so von wegen Trade Wars mit USA und es gab mal so eine Phase, ich glaube, war es letztes Jahr? Doch, es gab mal so eine Phase, wo die Leute langsam gesagt haben, ich investiere nicht mehr in Emerging Markets, weil zu viel China drin.
Ja, und das wird wieder kommen wahrscheinlich jetzt mit der angehenden Präsidentschaftswahl. Ich meine, im Moment hat Herr Biden Besseres zu tun, der muss ja seine Schiffe beschützen. Ich habe ja immer Angst, dass entweder Herr Biden oder die Houthis mir meinen iMac vom Schiff schießen, der sich im Moment da irgendwo auf Transportwege befindet. Aber die China-Thematik wird, das ist mein Forecast, sicherlich zur Wahl wieder deutlich bedeutender werden.
Okay, gut. Also du lieferst hier nochmal neue Predictions nach.
Neue Predictions nach, genau.
Sehr gut. Holger, wir sind wir durch mit dem Markt, ja? Nein, es gab noch einen kritischen Chart.
Ja, aber das hat nichts mit dem Markt zu tun. Das ist jetzt so on top noch drauf, wenn man ein bisschen die Leute...
Gratis-Content gibt's heute. Gratis-Content on top. Wow. Geil, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ja, dann hau mal raus, dein Gratis-Content. Ich sehe einen Chart mit zwei Linien, eine dunkelblau und eine hellblau, um im heutigen Thema zu bleiben. Und ja, die eine ist ganz knapp unter der Nulllinie und die andere hat es gut drüber geschafft.
Genau.
Um jetzt den Leuten zu helfen, das zu visualisieren, die nur den Podcast hören können. Und den anderen auch, weil wir zeigen die Grafik nicht.
Jetzt muss ich sagen, was es ist.
Ja.
Es ist nicht der Dirk Müller Premium vor, wie man sich jetzt vielleicht denken kann, mit knapp unter der Nulllinie. Nein, es ist eine Statistik, die vielleicht auch im Hinblick auf die US-Wahlen irgendwie von Bedeutung sein kann. Und ich leite ein mit einer Szene aus einer bekannten Serie, die du wahrscheinlich eh nicht kennst. Tentacle-Chips!
Tut mir leid. Nee,
du siehst, ich glaube, die Community weiß es aber. Ist ein Running Gag dort, der immer und immer wieder vorkommt. Das musst du dir vorstellen noch, das sagt jemand, der so typisch Redneck gekleidet ist, mit so einer Pumpgun noch in der Hand und an einem Boden spuckt oder so.
Nee, ich hätte gesagt Simpsons, aber Simpsons ist zu leicht.
Geht schon in dieselbe Richtung, aber du musst so ein bisschen härter werden noch.
Ja, Simpsons, South Park.
Sehr gut, richtig.
Okay.
Genau. Es ist eine interessante Statistik, wenn man sich die Labor Force in den USA anschaut. Und dann sieht man quasi, wie sie haben Foreign-Born Workers und Domestic-Born Workers getrennt. Und man sieht, dass quasi Domestic-Born Workers, das ist eine Statistik hier von Nordea, da kann man sich übrigens kostenlos für den Newsletter auf deren Webpage anmelden, das ist eigentlich ganz netter Research pro Woche. Und da sieht man, wie quasi die Domestic-Born in Covid um 6 Millionen runtergehen und jetzt erst so das Pre-Covid-Level erreicht haben, während die Foreign-Born Workers nur um 2 Millionen runtergehen und jetzt über 3 Millionen über dem Pre-Covid-Level stehen. Jetzt muss man bloß ein bisschen aufpassen, das ist nicht unbedingt das, was man interpretieren mag dadurch. Das kommt, kann durch verschiedene Gründe zustande kommen. Wenn Leute aus der das geht ja nicht um die prozentuale Arbeitslosigkeit oder dergleichen. Es geht um die Anzahl in Millionen, wie viel es gibt, die im Arbeitsmarkt drin sind. Und bei den Domestic-Born sind es 139 Millionen, bei den Foreign-Born sind es 28.
Also den in Amerika geborenen Amis sozusagen.
Genau, bist du ja automatisch Ami, wenn du da geboren bist, oder?
Ja, glaub schon, ja.
Ist doch, das nicht die so, fliegen die Leute ja mit den Kindern rüber, damit die da geboren werden, was ich niemals machen würde. Die Kinder werden dich hassen dafür, wenn sie dann...
Sie müssen ihr Leben lang in Amerika Tax reporten.
Ja, genau, ist totale Scheiße. Die Leute denken immer so kurzfristig.
Kommt drauf an, aus welchem Land du kommst. Also,
gut, das mag so, natürlich sein.
Wenn du aus El Salvador oder aus Venezuela fliehen kannst, um in Amerika dein Kind zur Welt zu bringen, vielleicht ist das doch mehr ein Geschenk als ein Fluch, aber ich weiß, worauf du hinaus willst.
Das stimmt. Ich denke jetzt eher an Leute, die aus Deutschland, gibt es ja auch Leute, auch in meinem Bekanntenkreis, ganz entfernten, habe ich das mal gehört, dass man tatsächlich darüber fliegen will, damit das Kind da zur Welt kommt, was ja, glaube ich, nicht so leicht ist, weil die waren da ja auch keinen Bock drauf. Aber ich verstehe es, wie gesagt, nicht.
Schwangere Frauen haben Einreiseverbot bis zum x-ten, oder ab einem gewissen Monat, ja.
Ist das echt so? Also ich weiß es nicht, aber ich weiß bloß, dass du nicht so ohne weiteres darüber kommst, weil die checken ja, was du machst.
Ja, genau. Frankreich übrigens auch so. Frankreich haben auch das die Nationalität an die Geburt auf dem, also wenn du auf französischem Boden gebärst, ist dein Kind automatisch Franzose.
Und das wollen die auch verhindern?
Keine Ahnung, ob die das jetzt verhindern wollen, aber es ist so, die Rechtslage. Ach so,
ich hatte es verstanden, dass die auch versuchen, das zu verhindern, weil dann wäre meine Frage gewesen, wer will Franzose sein? Aber
ich wollte gerade sagen, ich finde es cooler, Franzose zu sein als Ami, aber okay, gut.
Ich bin ja, gut, noch gebiased, da bin ich bei dir. Du bist beides, oder? Da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Nein. Also, kein Ami. Also, ich bin Deutsch-Franzose, aber kein...
Genau, du meinst ja Deutscher und Franzose, du hast beide Pässe.
Genau, aber nicht Ami. Weil du beides gerade sagst, das war out of context.
Ja, stimmt, hat man auch schon oft bei, ja. Und du darfst ja auch zweimal bei der Europawahl jetzt dann wählen. Naja, jedenfalls die Statistik ist ganz interessant, weil die nämlich Folgendes gezeigt hat, dass anscheinend tatsächlich die laut Nordea die Arbeitslosigkeit, die letzten Monate so ein bisschen hochgetickt ist, gar nicht deswegen hochgetickt ist, weil sie Leute rausfliegen angeblich, sondern einfach, weil sich die Labor Force so erhöht.
Ja. Oh ja.
Und das unter anderem
eben die Labor Force erhöht sich dann vor allem durch Foreign Born.
Genau.
Ist auch so ein bisschen, das, also ich habe jetzt mal einfach so das Beispiel Gastronomie. Also die Gastronomiebranche hat ja so brutal Schwierigkeiten, nach Covid neue Leute zu finden, dass da ja auch viele nach mehr Immigration gerufen haben und gesagt haben, hey, macht mal die Regeln ein bisschen lockerer, dass die Leute hier arbeiten können. Weil keiner mehr Bock auf Gastronomiejob hatte.
Das ist eine witzige Story dazu. Im wunderschönen München, als ich da noch gewohnt habe, hatten wir ein Lokal direkt gegenüber von uns. Da sind wir immer gern reingegangen. Das ist geführt worden, ich glaube, von zwei Brüdern und der Schwester. Die haben uns dann aber sehr traurig erzählt, dass sie leider zumachen müssen, weil der eine Bruder, glaube ich, als Koch ausscheidet und sie finden tatsächlich keinen neuen Koch. Hm. Und dann mussten die zum Ende des Jahres 2019 schließen und waren, glaube ich, auch ganz traurig. Und ich vermute mal, 4 Monate später haben sie sich gefeiert, wie geil das Leben ist.
Warum?
Weil dann Covid kam. Sie haben es geschafft, vorher schnell zu schließen.
Ach so. Ja, mit
der Gastbranche in Covid hat auch überhaupt keinen Spaß gemacht.
Ja, gut. Aber auf der anderen Seite hätten sie ja Unterstützer noch kriegen können und dann nach Covid schließen. Weißt du, was ich meine? Aber gut. Vielleicht wollen sie nicht dem Sozialstaat auf der Tasche liegen. Das kann man natürlich auch sagen. Gut, Holger, ich hab eine Frage an dich. 30 Upvotes aus der Community. Wir wollen ja langsam hier unsere Frageliste abarbeiten. Denn, so viel können wir ja schon mal sagen, am 24., glaube ich, oder warte mal, lass ich noch mal gucken, am 26., also jedenfalls nächste Woche Freitag, hast du ja committed, mit mir nochmal streamen zu wollen. Wir wollten uns nochmal Portfolios anschauen. Jule ist schon fleißig am Sammeln. Wer Lust hat, also hier auch in die Finanzus-Community, wenn ihr unser Tool testen wollt und dann gleichzeitig auch noch euer Portfolio von Holger beschimpfen lassen wollt, dann geht das. In dem Tool gibt es eine Teilenfunktion, da könnt ihr einen Link teilen und einreichen bei uns und dann besprechen wir das im Stream. Also wir können natürlich nicht unendlich viele uns anschauen, aber vorzugsweise natürlich immer mit aktiven Fonds drin, sonst ist Holger zu schnell gelangweilt und ich kommentiere immer nur die Kosten, er den Rest.
Genau. Und Einzelaktien natürlich auch gerne, da bin ich zwar immer so firm, aber gibt ja immer noch ganz tolle Einzelaktien, die in allen Depots drin sind, wie Medical Properties Trust. Jetzt, glaube ich, auf Null gehen.
Okay. Ja. Also, wenn ihr sowas habt, wenn nicht, kauft es noch schnell, damit ihr, dann können wir ein bisschen Lost Porn machen. Das ist, glaube ich, nicht erlaubt, oder? Das Wort ist erlaubt, nein, aber ich glaube, bei Twitch ist es in den Terms and Conditions festgehalten, dass du kein Lost Porn machen darfst. Also, du darfst nicht sinnlos Geld verzocken. Das betrifft, glaube ich, auch die Börse und dann damit angeben und zeigen, ha, krass, guck mal, wie lustig das ist. Also das nicht als Entertainment, aus Entertainment-Gründen Kohle verzocken.
Das heißt, ich darf nicht mein Portfolio auf Twitch zeigen.
Dürftest du schon, solange du es nüchtern vorträgst und nicht zeigst und keine Ahnung, wer liest schon Terms and Conditions, ja.
Das wäre natürlich cool, wenn wir dann auf Twitch gesperrt werden nach dem Stream.
Apropos Terms and Conditions, mit Melanie haben wir uns die letzten Wochen durch AGBs geboxt, um AGBs zusammenzustellen. Wenn es hier findige Juristen gibt, die Lust haben, uns dabei zu unterstützen, meldet euch gerne. Sorry, heute gibt es nur Aufrufe in eigener Sache. Deswegen, Holger, geht's jetzt mal prinzipiell um dich. Eine Frage, die sich nämlich explizit an dich wendet. Holger, Doppelpunkt, wie steht deine Frau /Verwandtschaft zum Thema Finanzen? Sind die ebenso leidenschaftlich oder können sie es nicht mehr hören, wenn du darüber sprichst? Lach-Emot mit Schweißperle auf der Stirn.
Die Schweißperle ist natürlich sehr sympathisch. Also, ich muss jetzt überlegen, was ich sagen darf, dass die Scheidungsunterlagen in der Schublade drin bleiben. Also Spaß. Ich hab da, also daheim erzähle ich über Finanzen. Meine Kinder hören zu, finden es, glaube ich, jetzt nicht so mega spannend, meine Frau
hat keine, an zu schreien.
Fragen gelegentlich an zu schreien, aber gut, Frau und Kinder haben jetzt keine Hedgefonds im Portfolio, aber alle haben natürlich finanzflusskonform ETFs über Sparpläne. Dementsprechend Mein Vater, wenn ich das soweit sagen darf, der ist dann, das kann ich sagen, weil das eigentlich lustig ist. Also der schreibt mir dann auch hin und wieder mal, ich soll ihm doch mal so einen schönen Schein auf den DAX raussuchen. Also mein Vater ist, mein Vater geht da hier so mit Optionen dann auch manchmal rein, also Optionsscheine natürlich immer so ein bisschen zum Spaß, aber ist da durchaus offen für diese Themen.
Und gibt er dir keine Richtung vor? Sag einfach nur einen Schein auf den DAX, sagt aber nicht, ob er steigen oder fallen soll, sodass er dir im Nachgang dann sagen kann, du hast die falsche Richtung gekauft.
Das wäre eine geile Idee, so random. Gib mir mal eine WK, Andy, irgendwas auf den DAX, bitte.
Ja, und dann sagst du, ich wollte auch auf fallende Kurse gehen.
Okay. Der ist da durchaus etwas aktiver unterwegs.
Okay, und deine Frau lässt sich weniger dafür begeistern. Aber toleriert sie deine Begeisterung?
Nee, für Arbeitslosenzahlen? Sie hat ja ihre eigenen ETFs und alles, aber sie hat jetzt noch keine Optionsscheine gezockt oder dergleichen.
Ja, aber ETFs heißt ja nicht, dass man sich für Arbeitslosenzahlen begeistern kann.
Wobei, wenn viele Arbeitslose ist, doch gut für die ETFs, dann kommen die Zinssenkungen. Aber ich weiß, was du meinst. Nee, ich muss vielleicht noch ein bisschen mehr kämpfen, dass der Markt einfach ins tägliche Abendgebet mit inkludiert wird.
Sehr gut, sehr gut. Gut, Holger, dann noch eine letzte Frage. Welcher US-Präsident ist besser für den Markt? Um wirklich auf eine politische Note zu enden, damit wir auch noch mal für anständig Clickbait sorgen können. Kann ich dir den Mund legen und sagen, Trump for President, weil besser für den Markt?
Ich würde da einfach meinen Liebling Stanley Druckenmiller zitieren auf die Frage, wer er glaubt, dass wen er als US-Präsident haben möchte. Und er sagte dann nur, I hope it's not gonna be Joe Biden or Donald Trump.
Geil. Okay, dann hoffen wir mal, dass seine Prognose eintrifft. Und wann sind die Wahlen nochmal? Ende des Jahres, September ist es immer, oder?
Ist keine Prognose. Ich habe meine Prognose wäre eher, dass Herr Trump das Ganze macht, aber
ja, das sind wir
ich glaube, für den Markt ist es im Wesentlichen wurscht. Weil beide werden auf China draufhauen und
ja, der eine aber stärker und der andere weniger stark. Na, wenigstens endet einer den Ukraine-Krieg am Tag seiner Wahl. Das ist doch schon mal positiv.
Hat er gesagt zumindest, aber im Moment sieht es ja eher aus, es endet da vielleicht eh vorher.
Naja. Gut, Holger. Vielen Dank für diesen Austausch. Nächste Woche gibt es eine Podcast-Folge zusammen. Und dann kriegst du von mir 2 Stunden Pause zugesprochen und dann sehen wir uns wieder im Stream im Anschluss. Diese Woche erstmal nicht.
Und ich glaube, nächste Woche haben wir auch ein paar spannendere Unternehmenszahlen noch, als jetzt nur die Scheißbanken, die eh keine
haben. Noch spannender als 20.000 Jobabbauten? Das glaube ich kaum.
Schauen wir mal.
Holger, okay, schönes Wochenende.
Vielen Dank für deine Zeit, wünsche ich dir ebenso. Bis bald. Tschüss.
Ciao.